Nicht jeder führt das ein, nicht jeder möchte das auch. Es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, prozessorientiertes Arbeiten, strukturiertes Arbeiten. Und da legen wir natürlich auch von sehr viel Wert drauf. Ne?
Erfolg kommt nicht von ungefähr. Schon gar nicht in Lemgo. Wer sind die Menschen, die hier Unternehmen aufbauen? Was läuft wirklich gut und was gerade nicht? Die Macher aus Lemgo. Der Wirtschaftspodcast über Ideen, Mut und darüber, wie man hier nicht nur startet, sondern bleibt.
Hier trifft digitale Zukunft auf echten regionalen Macher-Spirit. Im Namen der Vernetzung ganz buchstäblich. Kabelwerk Bad Salzuflen steht für Glasfaserausbau, für High-Speed-Infrastruktur und dafür, wie Digitalisierung auf den Straßen entsteht. Nicht nur in Kurz, sondern in echten Tiefbau und Handwerk. In dieser Stadt, in dieser Region bauen Menschen Netzwerke, nicht nur im technischen Sinne. Ich bin Isabel und heute habe ich die Firma Kabelwerk hier zu Gast. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor.
Hallo, ich bin der Sefkan, Gründer und Gesellschafter der Kabelwerk GmbH aus Bad Salzuflen. 39 Jahre alt, bin in der Region schon 20 Jahre gebunden und ja, freue mich auf den Podcast. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ich bin Firat Alin. Ich bin im Unternehmen der Business Development Manager, bin 43 Jahre jung und komme aus Hannover.
Ja, ich bin Jetula, ich bin Projektmanager und für die Qualität im Unternehmen zuständig. Bin 35 Jahre alt, komme auch aus dem Qualitätsmanagementbereich und der Reklamation und vielen Dank für die Einladung.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da seid. Oder schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich spreche für viele Lipper oder generell für viele Leute oder Deutsche. Wenn man durch Lippe oder generell durch Deutschland fährt und irgendwo Straßen aufgerissen sind, das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Viele Baustellen überall, Leute regen sich auf. Hinter wie vielen Baustellen oder wie groß ist die Chance, dass Sie vielleicht auch hinter dieser Baustelle stecken?
Ja, also dazu zu sagen, das ist erstmal sehr positiv, dass viele Straßen aufgerissen worden sind mittlerweile, da das Thema Glasfaser für Deutschland sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht das erstmal grundsätzlich zu sagen, das ist ja Fortschritt, den Deutschland braucht, damit wir auch international nicht abgehängt werden in der Digitalisierung. Die Zukunft hat ja quasi schon begonnen. Und dementsprechend erstmal grundsätzlich zu sagen, ist es schön, wenn man das sieht, dass es vorangeht, weil wir ja doch im internationalen Vergleich auch ein bisschen hinterherhinken. In unserem Kreis ist es so, dass wir tatsächlich an einigen dieser Baustellen beteiligt sind. Darüber sind wir auch froh, weil wir regional wahrgenommen werden, auch von vielen Netzanbietern und uns bisher einen guten Namen machen konnten. Und dementsprechend sind wir an vielen dieser Projekte hier im Raum auch beteiligt.
Das klingt auf jeden Fall schon mal positiv. Okay. Sie sahen aus, als würden Sie auch sagen wollen, alles gut.
Nee, eigentlich nicht. Also ich kann da auf jeden Fall zustimmen, den Firat. Eines der schönen Projekte, die wir aktuell auch haben, ist der Raum Bielefeld. Das zeigt dafür, dass wir natürlich sehr regional sind. Ne? Ist von unserem Gebäude aus 15 Minuten Fahrtweg. Regionaler geht es eigentlich nicht, ne?
Das stimmt, das stimmt. Vielleicht jetzt erstmal, die Leute denken sich so, ein Kabelwerk, Straße aufgerissen. Vielleicht erklären Sie vielleicht nochmal so ein bisschen zum Anfang, was macht Ihre Firma genau und was macht sie vielleicht auch aus?
So, die Kabelwerk GmbH ist nicht das klassische Infrastrukturunternehmen, wie man es halt kennt, im Tiefbausegment, sondern wir sehen uns und sind auch so aufgestellt, dass wir eher eine Projektierungsgesellschaft sind. Wir akquirieren, betreuen und planen und steuern primär die Projekte, die wir im Vorfeld akquirieren und haben intern selber keine eigenen oder Mitarbeiter, die das ausbauen, sondern wir managen das quasi nur.
Okay, klingt sehr gut. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erklärung. Was bedeutet Glasfaserausbau bei euch konkret? Was sind die Dinge, die ihr selbst macht und vielleicht auch was nicht?
Ja, also Glasfaserausbau bedeutet für uns, dass wir den gesamten Prozess begleiten. Das heißt, von der Planung hin bis letztendlich zu der Ausführung, dem Projektmanagement währenddessen und dann eben, wenn es dann alles gut läuft, dann auch zum Abschluss bringen. Das bedeutet, der Glasfaserausbau hat ja mehrere Stufen und die betreuen wir in der Regel alle. Wir sind dahingehend, verstehen wir uns, was der Sefkan auch schon gesagt hat, als Projektgesellschaft. Das heißt, wir managen die Unternehmen, bringen Unternehmen zusammen. Das läuft alles über unseren Schreibtisch. Zum Beispiel beschließt jetzt eine Gesellschaft in Bielefeld ein Glasfasernetz zu bauen. Wir kooperieren mit diesen Gesellschaften, stellen dann die komplette, das Know-how für den Ausbau zur Verfügung, stellen auch Manpower zur Verfügung, betreuen auch dann später das Ganze mit und wir sind Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Sache. So, dass dann am Ende des Tages, wenn es dann abgeschlossen ist, das Projekt, der Endverbraucher dann auch zufrieden ist und Glasfaser im Haus hat.
Das finde ich auch schon mal ein super Einstieg, weil manchmal fragt man sich so, wo fängt eigentlich eure Arbeit an und wo hört sie auf? Also Planung, Tiefbau, Kabel, Anschluss im Haus. Was ist wirklich Kabelwerk und wo fangen sie quasi an und wo hört ihre Arbeit auf?
Ja, es gibt ja verschiedene Unternehmen in dieser Branche. Die verschiedenen Unternehmen haben, nur das, um das einmal anzureißen, auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Das bedeutet, es gibt den klassischen Tiefbauer, der sagt, ich bin nur dafür zuständig, um hier den Boden aufzureißen, eine Tiefbautrasse zu machen und legt das Kabel rein. Und dann gibt es Monteure, die sind zum Beispiel zuständig dafür, später die Glasfaserleitung, sage ich jetzt mal, in das Röhrchen reinzuschießen. Das ist dann eben von diesem NVT, sagen wir dazu, dass es ein Verteilernetz sozusagen bis zu dem Haus dann eingeführt wird. Wir als Kabelwerk, wir machen all diese Tätigkeiten. Das bedeutet, wir stellen uns auch bei den Providern so vor, dass wir sagen, wir können ein klassisches Turnkey, nennt man das dann, schlüsselfertigen Ausbau machen. Das heißt, von der Planung der Trasse, wie es dann am Ende umgesetzt werden soll, bis hin zu der Ausführung. Das heißt, die klassischen Tiefbauarbeiten, die Monteursarbeiten, den Anschluss und wenn sogar gewollt ist und der Endverbraucher sagt, könnt ihr mir die Leitung vom Keller bis in meine Wohnung ziehen? Selbst das würden wir dann machen.
Ich würde sehr gerne hier noch ein Thema ansprechen, was wir auch betreuen. Und zwar ist das letztendlich auch die allerletzte Distanz, wenn mal eine Störung vorhanden ist, dass der Kunde zu Hause sagt, hey, ich habe kein Internet mehr oder hier funktioniert was nicht mit meinem Router. Dann ist das so, dass die Netzbetreiber uns quasi auch arrangieren können. Wir fahren raus und lösen aktuell zu 99% aller Fehler, die entstanden sind, ne, oder entstehen in dem Bereich von aktiv des Kunden bis hin zur Störung. Ne.
Also wirklich ein riesen Rundum-Paket, was ihr dort anbietet, wirklich von Anfang an wirklich bis zum Schluss. Das ist echt praktisch und auch gerade für, glaube ich, viele Verbraucher sehr angenehm, wenn man dann nicht zig verschiedene Firmen da beauftragen muss, die dann da sämtliche Sachen machen, sondern wirklich nur eine, die das wirklich explizit von vorne bis hinten macht. Gerade, warum braucht es denn vielleicht auch solche spezialisierten Firmen wie eure? Warum macht das nicht einfach so der Internetanbieter selber? Ich glaube, viele kennen diese ganz großen Internetanbieter, die manchmal von Haus zu Haus gehen und damit werben, Glasfaser zu machen. Warum braucht man dann so eine spezialisierte Firma wie eure?
Also es ist ja so, dass Netzanbieter das nicht alles selbst managen können. Dazu fehlt, glaube ich, auch die Manpower. Und das ist mit einer der Gründe, warum die solche Projekte auch an Generalunternehmer weitergeben und schlussendlich Nachunternehmer auch da tätig sind. Die Spezialisierung erfolgt dadurch, dass wir, wenn man alles aus einer Hand anbietet, auch gewährleisten kann, dass die Prozesse ineinander zusammen harmonisch funktionieren. Das ist was anderes, als wenn der Provider jetzt sagt, du machst den Tiefbau zu Firma X, du bist für die Planung zuständig und du machst dann die Montagearbeiten etc. Da gibt es dann immer Schnittstellen, die eventuell nicht miteinander funktionieren. Und deshalb ist es für uns ganz klar gewesen, weil wir einfach diese Philosophie haben der Qualität, dass wir eben auch dahingehend die Tätigkeiten alle in einer Hand behalten möchten und dementsprechend auch so ausführen, dass wir am Ende des Tages sicherstellen können, dass diese Prozesse ineinander aufgehen.
Wollten Sie?
Ja, warum große Provider das nicht intern machen? Weil so eine Infrastrukturprojekte, besser gesagt, große Provider haben ihre eigenen Kompetenzen, sind quasi nachher für coole Produkte, für coole Netze zuständig, weil so ein Provider auch sich eher lieber auf seine Kompetenzen spezialisiert und das kein langlebiges Projekt ist, sich lieber sowas outsourced als intern aufbaut. Es gibt nach wie vor große Provider, die einige Bereiche, die wir anbieten, auch abdecken, wie interne Entstörer, wie Monteure. Aber bei so einem großen Projekt, wo speziell ganz Deutschland ausgebaut wird, wird es ausgesourced, aus wirtschaftlichen Gründen zu größten Teil.
Haben Sie da bestimmte Spezialitäten oder auch irgendwas, was Sie mehr anbieten als vielleicht andere Provider vielleicht auch?
Eigentlich nicht. Klar, irgendwann mal ist die Reise der auch zu Ende, sprich was die Infrastruktur betrifft, was den Ausbau betrifft. Unsere Kernkompetenz wird und ist die Entstörung. Ein langlebiges Unternehmen, die die nächsten Jahrzehnten darauf spezialisiert, auch so eine Netze auch in Zukunft zu betreuen.
Mhm. Wo wir jetzt auch gerade eben viel vom Baustelle geredet haben. Man sieht ja immer, meistens wird die Straße aufgerissen, der Bagger kommt angerollt, aber das ist doch, glaube ich, viel mehr Arbeit auch vorher. Was ist das, was ihr vielleicht als erstes vor Ort prüft, bevor überhaupt so ein Bagger angerollt kommt?
Ja, oftmals ist es ja so, oder die Reihenfolge ist eigentlich die, dass es vor Ort Begehungen gibt. Ich steige einfach mal da ein. Ich würde das jetzt nicht bis auf die Spitze treiben wollen, was davor noch alles passiert, aber im Wesentlichen ist es so, dass man sich die sogenannte Trasse und auch den Ausbauweg entsprechend zusammen mit dem Provider der Kommune anschaut. Wie sind die Gegebenheiten? Wie muss gebaut werden? All diese Details werden bei so einer Vorbegehung begutachtet, wie sind die Oberflächen, habe ich da Pflaster, habe ich dort Asphalt, wie, in welchem Zustand befindet er sich. Dann muss dokumentiert werden, in welchen Zuständen die sich befinden. Es werden Protokolle angelegt, Dokumentationen gemacht, Bürokratie, Deutschland eben, es muss halt alles vernünftig dokumentiert werden. Was auch nicht schlecht ist, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man nachweisen möchte, in welchem Zustand hat sich das Ganze im Vorfeld dargestellt und wie ist es jetzt nach unserem Ausbau. Wenn diese ganzen Prozesse abgeschlossen sind, werden verkehrsrechtliche Anordnungen gestellt bei den Kommunen. Das bedeutet, wie müssen die Gehwege abgesperrt werden, die Straße etc., bevor der erste Bagger anrollen darf. Dann ist es so, dass die Anwohner durch Flyer-Aktionen darauf hingewiesen werden, dass dort bald Baumaßnahmen stattfinden werden, jeweils von dem Provider, sagen wir mal die Telekom oder Vodafone oder wie sie nicht alle heißen. Die lassen dort dann Flyer verteilen und 3 bis 4 Tage bevor es dann losgeht mit dem Bagger, werden auch Schilder gestellt an den Ausbautrassen, damit auch die Anwohner die Möglichkeit haben, ihre Autos wegzuparken und so weiter, bevor dann der erste Bagger anrollen darf.
Also man merkt, da steckt, glaube ich, viel mehr Arbeit vorher drin, als man denkt. Wirklich, man sieht immer den Bagger kommen, aber was da für Arbeit vorher drin ist. Gibt es auch besondere Herausforderungen, gerade bei dieser Vorarbeit oder generell auch bei der Arbeit insgesamt, die Sie sehr extrem beschäftigt und auch vielleicht so ein bisschen immer wieder vor neuen Herausforderungen stellt?
Prinzipiell müssen wir, bevor wir überhaupt die Schaufel in die Hand nehmen oder den Bagger in Betrieb nehmen, bei der Gehwegbreite mit einem Suchschacht beginnen. Das heißt, wir schauen uns auch die Fremdleitungspläne an. Dann beginnen wir mit der ersten Entnahme der Platten, machen dann mit der Schaufel wirklich, also mit der Hand unter Schaufel, einen Suchschacht und schauen uns an, sind die Fremdleitungspläne so, wie sie, also ist die Realität so, wie sie auch auf Papier ist. Und erst dann dürfen wir tatsächlich auch weiter die Trasse aufmachen, die Gehwegplatten entfernen, die Mindertiefe baggern, den Aushub rausbaggern. Genau, das sind halt immer so die Gefahren, die wir bei so einer Trasse haben. Kann sein, dass jemand vielleicht nicht auf Mindertiefe gebaut haben, dann haben wir eine Leitung, die bei 10, 20 Zentimeter ist und dann ist man schnell wenn man wirklich auch schnell arbeitet, dabei diese zu beschädigen. Ne? Und da müssen wir halt immer sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn wir es natürlich alle hier aus dem Fenster rausgucken, dann haben wir eine riesengroße Baustelle und die machen auch nichts anderes. Die fangen immer mit einem Suchschacht an, bevor sie überhaupt erstmal richtig loslegen. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant. Also für mich klingt Glasfaser auch mal sehr, sehr nach Hightech. Also ich kenne mich da, ich muss zu meiner Schande gestehen, sehr wenig aus. Deswegen finde ich es sehr interessant, dass Sie hier sind und ich auch ein bisschen was dazulernen kann. Wie viel Hightech steckt denn eigentlich in eurem Job, die viele vielleicht mehr so als reine Schaufelarbeit vielleicht auch so halten? Weil, man, wie schon gesagt, da kommt ein Bagger angerollt und viele denken, okay, da wird einfach ein Loch gegraben und da wird was reingetan. So ein bisschen Glasfaser, damit man schnelleres Internet hat. Aber ich glaube, da steckt viel mehr hinter. Vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen was zu erklären.
Ja, wir arbeiten primär mit sehr komplexen und teuren Gerätschaften, sprich GPS-gestützte Dokumentation, moderne Spleiß- und Messtechnik, sehr technisch aufwendige Prüfverfahren im Strombereich, auch im Glasfaserbereich und natürlich ein sehr wichtiger Aspekt ist halt die Qualitätskontrolle, wo wir auch Software, spezielle Software nutzen, um sowas zu gewährleisten. In dem klassischen Bau, KI ist leider noch nicht beim Baggerfahren angekommen, wird es wahrscheinlich in der Zukunft, aber ansonsten alles, was nachher mit der Dokumentation, mit Datenübermittlung, mit Messen zu tun hat, ist alles sehr hochmodern und sehr mit sehr hochwertigen und modernen Technik verbunden.
Ich glaube auch, dass da KI bestimmt eine große Rolle auch in der Zukunft spielen wird. Haben Sie da schon so ein bisschen auch Bedenken vor oder sagen Sie, ich freue mich darauf, dass da nochmal so ein bisschen alles genauer gemacht werden kann auf den Baustellen auch, dass da gar nichts passieren kann?
Ja, schon bei einigen Bereichen gibt es schon die KI, sprich bei Dokumentation, bei Trassenaufnahmen, bei gewissen Aufmaße, die man während der Bauphase macht. Da wird schon KI verwendet. Es hat aber natürlich noch nicht so eine große Gewichtung wie der klassische Bau.
Verständlich, auf jeden Fall. Wir haben das Thema eben so ein bisschen angeschnitten. Ich finde das immer so ganz interessant. Was kann vielleicht auch so schlimmstenfalls passieren, wenn bei Glasfaser so ein bisschen geschlampt wird oder nicht genau geguckt wird? Und manchmal, oder merkt man das vielleicht mehr später oder warum merkt man das vielleicht erst später?
Da kann der Qualitätsmanager, glaube ich, am besten was dazu sagen.
Gerne.
Also ich würde jetzt einfach mal am Anfang beginnen. Also wir öffnen ja eine Trasse und legen im Glasfaserbereich ja dann quasi Verbände rein. Die Verbände sind Röhrchen, wo dann quasi Auslenkungen immer zu den jeweiligen Häusern getan werden oder ausgelegt werden, die Röhrchen. Und da fließt dann oder wird später das Glasfaserkabel, was ja wirklich recht dünn ist, eingeblasen in das Haus von dem NVT, den Firat vorhin angesprochen hatte. Das ist ein Verteilerkasten, der für den Bereich mit 2, 3, 4, 5 Straßen zuständig ist, wird das Glasfaserkabel eingeblasen in das Haus. So, wenn wir da jetzt quasi schon mal anfangen und wir schlampige Arbeit auf gut Deutsch in dem Trassenbau machen, dass wir den verdreckten Bau, also den Aushub wieder reintun und dort sind Steine, die drücken dann auf das Glas, also auf das Röhrchen drauf und da kommt das erste Problem, wir können nicht einblasen. Dann haben wir einen Einblasstopp. Und der Sefkan hat ja vorhin gesagt, wir sind ja so weit schon mit der Technik, dass es quasi schon auch GPS-Kugeln gibt, die wir mit einblasen können am Anfang und wir dann quasi nachher die Trasse, da gibt's ja Trassenpläne, entlang gehen können und wir genau wissen, auf dem Meter genau, hier liegt der Stopp, hier müssen wir wieder aufmachen. Das sind hohe Kosten am Ende und so weiter. Das ist das erste Szenario. Das zweite Szenario ist, wir haben jetzt vollständig eingeblasen, aber haben dann natürlich das Glasfaser während des Einblasprozesses beschädigt. Der Kunde kriegt erstmal gar nichts mit, bis zu dem Punkt, wo er dann aktiv geschaltet werden soll. Und das funktioniert dann halt nicht, weil da sind Dämpfungen, das sind Werte, die quasi das Licht das über die Übertragung des Lichtes von A bis Z nicht hergeben können. Und ja, da muss man dann natürlich schauen, liegt es vielleicht am Kabel an sich, müssen wir neu einblasen, oder ist es vielleicht der Spleiß, der beim Kunden oder im NVT nicht der Qualität entspricht. Da haben wir natürlich auch unsere eigenen Techniker, also eigene Techniker wirklich, die dann rausfahren und genau diese Messungen dann durchführen und ja, dann die Fehler ausschließen oder im besten Fall, nicht im besten Fall, sondern immer halt auch dementsprechend lösen.
Ich glaube, es wäre jetzt, glaube ich, ganz interessant zu wissen. Sie haben gesagt, das Glasfaserkabel ist ja wirklich sehr klein und dünn. Können Sie vielleicht auch so ein Beispiel sagen, wie klein und das dünn ist, damit die Leute sich so ein bisschen vorstellen können?
Ja, also das Kabel an sich hat mehrere Fasern und eine Faser ist ein Hauch dünn. Mhm. Das heißt, die ist nochmal ummantelt in einem Farbschicht. Würde man die Farbschicht leicht abkratzen, dann zerbricht das ist wirklich reines Glas und es zerbricht sofort. Und es ist eine hauchdünne Faser, ne?
Sehr interessant tatsächlich. Ich konnte mir das auch gar nicht so bildlich vorstellen. Man denkt sich, Glasfaser ist ja schon so ein ganz normales kleines Rohr, aber dass es wirklich auch so klein und empfindlich ist, gerade auch wie Sie gesagt haben, wenn da irgendwelche Steine oder irgendwas da nochmal drauf drückt, dann kann man sich schon denken, natürlich, klar, das kann zu Störungen führen auch. Wenn solche Störungen kommen oder beziehungsweise solche Fehler auch da passieren, wie wird das dann gehandelt von Ihnen? Muss der Verbraucher die zahlen oder wie sieht das dann aus? Müssen Sie das dann selbst wieder die Straße aufmachen?
In der Regel kriegen wir die Störung ja erstmal durch den Netzbetreiber. Der teilt uns die dann zu und wir fahren dann raus und sehen dann, wer hat den Fehler verursacht oder wer ist der Verursacher. Und wir haben ja auch als die, nicht nur wir, sondern eigentlich alle, die in diesem Ausbau tätig sind, haben ja auch eine Gewährleistung. Und dafür müssen wir dann natürlich haften. Mhm. Wenn das nicht in unserem Fehler liegt und wir dafür keine Gewährleistung tragen müssen, dann ist natürlich halt immer mit einer Rechnung, aber nie in dem Fall zum Kunden, sondern immer zum Netzbetreiber. Mhm. Es sei denn, der Kunde möchte jetzt gerne irgendwie eine Inhouse-Verkabelung selbst durchführen und kommt da an der Hypdose, das ist der Verteiler, der im Keller meistens ist, dran und beschädigt ist, dann ist natürlich auch der Kunde selbst dafür haftbar, ne?
Kommt das häufig vor, dass Kunden sowas selber machen wollen?
Ich würde jetzt ja. Ja.
Also ich sehe auch ein Nicken in der Runde.
Ja. Ja, also es ist jetzt nie so häufig, aber es kommt schon häufig vor, dass der Kunde natürlich sich denkt, okay, bevor ich jetzt Spezialisten da arrangiere, die rausfahren und mir das Kabel vom Keller in die Wohnung legen, versuche ich es mal alleine.
Ich glaube, das ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt nicht ohne Grund auch Firmen dafür, sagen wir es mal so. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen, wir sind eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Was unterscheidet euch vielleicht von anderen Firmen, die Glasfaser verlegen oder vielleicht auch vom einzelnen Handwerker zu Hause?
Ich hatte das ja relativ früh am Anfang schon gesagt, dass wir uns von dem klassischen Tiefbauunternehmen so ein bisschen unterscheiden. Wir haben viel mehr Fachpersonal in allen Bereichen bei uns besetzt. Sprich von der Projektleitung bis Bauleitung, die technische Abteilung, Qualitätsmanagement, Dokumentation und Verwaltung. Wo wir uns sehen oder was uns so ein bisschen unterscheidet, ist, dass wir das Administrative viel wichtiger sehen, wie man so ein Projekt angeht, wie man so ein Projekt betreut und wie man so ein Projekt quasi übergibt am Netzbetreiber. Und das unterscheidet uns ein bisschen. Wir sind nicht besser als andere. Mhm. Wir machen es halt digitaler, moderner und ein bisschen jünger. Mhm. Das ist halt der wesentliche Unterschied zwischen uns und einige andere Unternehmen.
Mhm. Vielleicht um das ergänzend nochmal zu sagen, das ist uns eben als Kabelwerk sehr wichtig, dass wir sehr effizient sind in dem, was wir tun. Und ich glaube, darin liegt unsere Stärke, dass wir die Projekte analysieren, die Köpfe oft zusammenstecken, um dann eine gewisse Effizienz in den Ausbau reinzukriegen, wo vielleicht andere eher so mit dem Kopf durch die Wand sind, versuchen wir das Ganze smart zu lösen und haben dann auch entsprechende Tools, die wir dann dafür zur Verfügung haben und entwickeln uns immer weiter. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht auch nochmal etwas, was man da anfügen könnte.
Ich würde sehr gerne nochmal, was hinzufügen. Und zwar, wir als die Firma Kabelwerk GmbH haben uns natürlich auch der ISO 14001, das ist das Umweltmanagement, das haben wir bei uns im Unternehmen eingebracht und auch die ISO 9001 prozessorientiert. Das heißt, wir sind also ein genormtes Unternehmen nach den deutschen Industrienormen. Und das unterscheidet uns natürlich auch ein bisschen von anderen Tiefbauunternehmen. Ne? Nicht jeder führt das ein, nicht jeder möchte das auch. Es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, prozessorientiertes Arbeiten, strukturiertes Arbeiten. Und da legen wir natürlich auch von sehr viel Wert drauf. Ne?
Ich hatte es auch tatsächlich schon mal, ich hatte ja schon vorhin mal gesagt, ich bin Krankenschwester und da kenne ich das auch noch von der Zertifizierung da auf den Stationen. Das ist immer sehr, sehr viel Aufwand gewesen und sehr viel Unruhe, was heißt Unruhe, aber zumindest die Leute waren immer sehr aufgeregt. Es mussten alles organisiert werden, alles strukturiert werden. Ich glaube, das war bei Ihnen bestimmt auch genauso viel Arbeit und andere Unternehmen möchten vielleicht auch an diesen Punkt hinkommen. War das sehr, sehr aufwendig für Sie oder haben Sie gesagt, das haben wir links gemacht, einmal ganz einfach?
Naja, aufwendig ist es auf jeden Fall. Links haben wir es jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Aber da ich die Erfahrung aus dem Qualitätsmanagement bringe, war das natürlich eine Hausaufgabe für mich. Ne? Also ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie Prozesse aufgebaut werden müssen, strukturiert werden müssen. Und dann haben wir schnell einen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt. Und ja, die Zertifizierung haben wir. Die Akkreditierung interne, die interne Audit. Auditierung, genau, das ist nicht Akkreditierung, die interne Auditierung, die hatten wir jetzt gerade am Montag gehabt, letzte Woche. Also es ist, ja, man muss es jetzt halt auch wirklich leben und nicht einfach nur haben, ne? Das ist das Wichtige daran. Da müssen die ganzen Termine, die ganzen Meetings eingetragen werden, Kundengespräche, das ganze System muss gepflegt werden, Prozesse müssen eingehalten werden, kommt eine Rechnung rein, das muss alles in einen vernünftigen Prozess laufen. Und das ist halt bei uns wirklich gegeben.
Also da kann man wirklich stolz auf sich sein, wenn man sowas wirklich geschafft hat und auch so einen riesen Prozess hinter sich hatte. Da kann man sich auch wirklich mal auf die Schulter klopfen. Ich finde das auch mal sehr interessant, gerade auch noch so einen persönlichen Anreiz. Vielleicht, welche Aufträge reizen euch besonders? Auch vielleicht von jedem Einzelnen nochmal. Sind das so die großen Trassen oder die einzelnen Hausanschlüssen, bei denen alles vielleicht ein bisschen komplizierter ist? Ich würde einfach mal sagen, wir standen hier vorne.
Ja, generell Infrastrukturprojekte reizen uns. Gerade auch strategisch und aufwendig große Projekte. Uns reizt primär Projekte, die eine sehr große Verantwortung haben, wo wir unsere Stärken sehen. Das ist so, dass es ist jetzt nicht direkt von der Größe abhängig. Es ist eher vom Standort und auch primär vom Umfang her abhängig. Mhm.
Das Thema kann man differenziert sehen. Es ist so, man kann unterscheiden, jetzt als Unternehmen, will ich das rein ökonomisch betrachten oder ist mein persönlicher Anspruch dahinter, weil es gibt teilweise Möglichkeiten oder Aufträge, wo einfach wirtschaftlich, die wirtschaftlich attraktiv sind. Das bedeutet zum Beispiel, kann ich einen Teilauftrag annehmen, der mit wenig Aufwand einfach einen wirtschaftlich höheren Input reinbringt. Klar, als Unternehmen interessieren uns auch solche Aufträge, aber ich glaube, das ist unser Anspruch, dass wir die großen Infrastrukturprojekte auch angehen möchten. Wir informieren uns, was steht an, welche Themen gibt es in Zukunft auch in Deutschland. Da sind wir auch immer dran und versuchen auch da immer auch einen Fuß reinzukriegen, uns weiterzuentwickeln, Trends zu erkennen. Und das sind die Aspekte, die uns als Kabelwerk interessieren, wo die Reise hingeht. Also schon die anspruchsvollen Dinge auch.
Haben Sie vielleicht auch noch so ein bestimmtes Projekt, was Ihnen besonders ins Auge springt, wo Sie sagen, das finde ich immer sehr interessant oder da werden richtig die Kompetenzen gefragt?
Naja, so Turnkey-Projekte ist natürlich schon eine große Herausforderung, aber das macht natürlich dann wirklich Spaß, ne, wenn man dann so vor diesen großen Herausforderungen steht und quasi von ersten Stein auf das Projekt bis zum Ende begleitet und erfolgreich abschließt. Das ist natürlich eine Auszeichnung für einen auch selbst. Ne? Da ist man natürlich stolz drauf, auch als Unternehmen, auch als eigene Persönlichkeit. Das ist schon was Tolles.
Vielleicht können Sie noch mal für die Hörer zu oder erläutern, was sind diese Turnkey-Projekte?
Ja, das kann Vierrad eigentlich ganz gut erklären.
Ja, darunter versteht sich eigentlich im Prinzip auch wie beim normalen Hochbau. Wenn jemand jetzt einen plant, ein Haus zu bauen, dann möchte er gerne ein schlüsselfertiges Haus von seinem Generalunternehmen, Bauunternehmen haben. Und das ist im Prinzip auch das Gleiche. Schlüsselfertiges Bauen, das bedeutet, das wird von der Pike, von der Planung an, am Ende des Tages auch bis zu der fertigen Ausführung alles in eine Hand genommen und dem Netzanbieter angeboten. Mhm. Dann nimmt man wirklich alle Prozesse in die Hand und führt sie aus.
Okay, sehr schön. Vielen Dank nochmal. Vielleicht kann man auch so ein paar Projekte nochmal so ein bisschen in den Vorschein heben, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, genau dafür machen wir das und das so ein richtiger Schlüsselmoment war und dachte man sich am Endeffekt so, ja, das war richtig gut.
Ja, also wir haben diese Erfolge tatsächlich auch mit unserer relativ jungen Firma schon erzielt und dazu gehören Projekte wie zum Beispiel jetzt das aktuelle in Bielefeld, wo wir auch einfach da uns nochmal unter Beweis stellen können, dass wir das richtige Unternehmen sind in der Ausführung, wo wir gewisse Teilerfolge schon erbracht haben, wo es natürlich auch weitergeht, wo man auch mit dem Auftraggeber neue Projekte plant. Das kriegt man ja auch nicht einfach so dann zugeordnet. Dazu muss man sich natürlich in solchen Projekten beweisen. Und klar, das ist natürlich ein Zeugnis dafür, dass wir entsprechende Leistungen abliefern, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das erfüllt einen schon mit Stolz.
Ein Punkt, was ich gerne noch erwähnen möchte, ist die Entstörung, wo wir auch sehr stolz sind auf unsere Mitarbeiter, auf unsere Monteure und auf unser ganzes Team. Das sieht man auch an unseren Rezensionen, an unseren Bewertungen bei Google. Das befriedigt uns auch so zum Teil, wenn wir von 5 Sterne 5 haben, wenn dann Kunden, die wir letztendlich helfen oder dabei helfen, wieder online zu gehen. Das zeigt wieder, dass wir alles richtig machen.
Da kann man, finde ich, auch sehr stolz auf sich und sein Team sein.
Richtig.
Man merkt auch einfach, ein großes Team oder generell ein gutes Team hat wirklich stärkt einen den Rücken und hilft einem auch wirklich gute Arbeit zu machen. Und das sieht man ja auch anhand, wie Sie gerade gesagt haben, an den Google-Bewertungen. Mhm. Und das ist ja auch mal ein schönes Lob für sich, dass man weiß, okay, wir haben ein gutes Team aufgebaut, das funktioniert hier alles so. Haben Sie vielleicht auch irgendwas vielleicht für das Team, was Sie auch regelmäßig machen oder beziehungsweise wie Sie das auch so ein bisschen an das Team weitergeben können?
Ja, generell. So ein Lob oder die Firma existiert und lebt nur von guten Mitarbeitern, von einem starken Team, von einem Team, was funktioniert. Auf dem Team oder auf unsere Mitarbeiter und unseren ganzen Kollegen sind wir eigentlich ziemlich stolz. Wir geben es natürlich weiter in vielen Bereichen. Wir stecken sehr viel Kraft und Energie rein auf Weiterbildung und auf gute Technik, auf oft Messen besuchen, Seminare besuchen. Das ist das, was wir unseren Mitarbeitern natürlich auch immer auf den neuesten Stand helfen, dass sie gute Arbeit leisten.
Auf jeden Fall. Ich merke noch ein Zucken zu meiner Rechten.
Dazu gehört auf jeden Fall auch bei der Firma Kabelwerk eine flache Hierarchie. Also wir sind ein junges Team, alle per Du und auf Augenhöhe miteinander. Und das ist, glaube ich, auch schon aktuell in vielen Branchen wichtig, dass man da einfach den Mitarbeiter mitnimmt und ihn auch auf ein gewisses Niveau mit hochzieht und die Kultur oder Unternehmenskultur von früher, ich sag mal von oben herab, das gibt es bei uns nicht. Dazu sind wir einfach so, dass wir sagen, wir leben diese flachen Hierarchien, diese freundschaftliche Kultur. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es wird intern gesteuert. Und deshalb ist es zwischenmenschlich wichtig, dass man die Mitarbeiter auch mitnimmt. Natürlich gehören auch solche Sachen wie Weihnachtsfeiern und so weiter dazu und auch andere Events.
Sehr schön. Also ich finde das auch, man merkt das auf jeden Fall, Sie sind hier reingekommen und man merkt es direkt, es war so eine positive Energie, man hat es gemerkt und ich glaube, das ist in der Firma ähnlich und sonst wird man ja die Mitarbeiter auch nicht so halten und die so arbeiten. Auch gerade was Weiterbildung angeht, man merkt es ja immer mehr, die Leute wollen auch was lernen und es bringt ja auch dem Unternehmen auf jeden Fall sehr, sehr viel und auch wieder neuen Input, dass die ihre Arbeit super und auch sehr genau machen, ne? Genau. Vielleicht ist das, man merkt manchmal, finde ich, bei vielen Sachen, wenn man sowas angeht, dass ein Projekt vielleicht manchmal nicht ganz so nach Plan läuft, manchmal vielleicht schlechter geplant war oder vielleicht generell. Wie merkt man bei euch, wenn so ein Projekt gut oder auch schlecht geplant ist?
Ich glaube, Jetula könnte was dazu sagen. Eigentlich ziemlich früh schon. Es fängt halt mit der Abstimmung mit den Providern oder mit dem Generalunternehmen, mit dem wir dann in dem Projekt arbeiten. Die Sicherheitskonzepte, Material, eigentlich ziemlich früh am Projektbeginn erkennt man eigentlich schon, passt es oder passt es nicht. Es gibt einige Projekte, wo wir am Anfang wirklich Schwierigkeiten hatten. Und im Nachgang während des Projektes hat sich das in positive entwickelt und umgekehrt genauso. Gibt es Provider oder Auftraggeber, wo es mega anfängt und es entpuppt sich nachher. Es ist halt ganz gesund.
Was ist da vielleicht genau passiert, dass es dann sich so im Endeffekt so entpuppt?
Ich werde gerade von der Seite so angeschaut. Ich glaube, ich müsste mich ein bisschen dazu äußern.
Gerne.
In allem stimme ich auf jeden Fall dem Sefkan zu. Es gibt Projekte, die sind halt, die laufen von vornherein super. Da merkt man sofort, okay, hier ist mit Bedacht schon das angegangen. Natürlich gibt es auch Projekte, die von vornherein halt nicht laufen. Ich würde das aber so ein bisschen anders beschreiben. Und zwar in einem Industrie, also in einer Firma, gibt es dann natürlich auch den Einkauf, den Vertrieb, die Lagerwirtschaft, und das ist hier auch nichts anderes. Und wenn man natürlich jetzt sieht, dass dann Bauabschnitte geplant werden und am Ende scheitert es dann an den Verkehrsrechtlichen zum Beispiel, ja, dann stehen wir dann halt natürlich dort, ne? Oder wir haben das Material nicht mehr da. Material verzögert sich. Das kommt dann immer zu Baustops. Und wenn man das schon am Anfang eines Projektes erkennt und sieht, ja, dann weiß man eigentlich, okay, es wird schwierig werden, dieses Projekt umzusetzen, mit vielen Baustops vielleicht, mit Verzögerungen. Oder man kommuniziert im besten Fall so gut miteinander, dass man sagt, ey, hier sind Probleme, die müssen wir jetzt angehen. Ansonsten gewinnen wir alle nichts daraus, ne?
Was ich noch anschließend oder noch dazu sagen kann, ist, dass wir während so einer Projekten natürlich auch so Erziehungsmaßnahmen treffen, in Anführungsstrichen. Das hört sich jetzt vielleicht so komisch an, aber es gibt viele große Unternehmen, für die wir auch gearbeitet haben oder arbeiten, die in einigen Punkten nicht so gut aufgestellt sind wie wir. Und dass wir quasi Hand in Hand die natürlich mit in den Punkten mit begleiten oder mit erziehen, hört sich vielleicht falsch an, aber miteinander wachsen und uns ergänzen.
Okay, das ist auch sehr schön, wenn man da nochmal so ein bisschen andere Firmen auch vielleicht ein bisschen vorantreibt, auch dass sie dann ein bisschen bessere Unterstützung haben. Wie lange dauert überhaupt so ein Projekt von Anfang bis Ende? Kann man das so pauschal sagen? Gerade auch vielleicht für viele Anwohner, die kommt das dann manchmal länger vor oder vielleicht auch schneller, als es eigentlich ist?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wie lang die Abschnitte sind, die geplant sind jetzt für das jeweilige Baugebiet. Aber vielleicht, um da auch nochmal ergänzend zu sagen, es gibt auch so Faktoren wie die Kommunen, die natürlich durch den jahrelangen Ausbau jetzt auch mittlerweile ein bisschen sensibilisiert sind, wie der Ausbau in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Da gab es doch schon durchaus auch schwarze Schafe, die die Oberflächen der Gehwege und so weiter nicht vernünftig wiederhergestellt haben. Und teilweise sind diese Firmen auch nicht wieder auffindbar. Einige von denen sind insolvent gegangen und so weiter. Das hat viele Kommunen aufgeschreckt, die jetzt viel genauer hingucken. Und das ist auch so ein Punkt, der natürlich zu Verzögerungen führt. Das heißt, es werden nach ganz strengen Richtlinien, die findet der Ausbau statt, was wir auch befürworten. Weil am Ende des Tages geht es da auch um die Sicherheit der Bürger, die sich auf diesen Wegen befinden. Wenn irgendwelche Gruben nicht vernünftig abgesperrt sind und so weiter, da kann natürlich einiges passieren. Aber einfach nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und aufgrund dieser Thematiken, dass die Kommunen und die Tiefbauämter da einfach viel genauer hingucken, gibt es auch teilweise diese Verzögerungen in dem Ausbau. Und deshalb ist es nicht immer pauschal zu sagen, woran liegt das jetzt genau? Warum habe ich meinen Glasfaseranschluss noch nicht, aber irgendwie die Straße links von mir, die hat das jetzt alles schon. Da gibt es manchmal verschiedene Aspekte, die dazu führen.
Ich glaube, da sind sehr viele Leute auch hinterher. Gerade hier auf dem Land ist Glasfaserausbau, glaube ich, sehr, sehr beliebt, weil doch manchmal echt Probleme im Internet geben. Ich kenne das selber, ich wohne auch sehr, sehr platt. Und da ist es auch nicht manchmal ganz so leicht. Für Sie vielleicht auch nochmal ganz interessant. Generell, wie hoch ist denn die Nachfrage da überhaupt nach diesem Glasfaser?
Also es ist schon eine große Nachfrage da. Das ist auch gut. Ich glaube, dass gerade auch so im ländlichen Bereich, dass viele, genau wie Sie es ja gerade beschrieben haben, einfach schlecht angebunden sind und deshalb ist auf dem im ländlichen Raum die Nachfrage schon eher gegeben. Es muss, glaube ich, aber noch ein bisschen Umdenken stattfinden in den Köpfen, weil viele sich damit zufrieden geben, dass sie eine DSL-Leitung haben und ihre TV-Serien streamen können oder im Homeoffice arbeiten. Aber viele haben noch nicht wahrgenommen, dass wir eben in einem internationalen Wettbewerb sind, dass solche Sachen wie KI oder humanoide Roboter, die auch in den Haushalten in Zukunft oder auch jetzt schon unterwegs sein werden, unbedingt auch Glasfaser erfordern. Und da muss es ein Umdenken geben, dass die Nachfrage noch höher wird, noch stärker wächst und man sich nicht mit dem Status quo zufrieden gibt. Weil am Ende des Tages braucht jeder Haushalt eine Glasfaserleitung, um in Zukunft da irgendwie eine Rolle mitspielen zu können. Also wenn wir das Thema Pflege zum Beispiel nehmen. Mhm. Pflege kann später durch humanoide Roboter mit entlastet werden.
Ja.
Und diese Roboter, die brauchen Glasfaser, um diese Latenzzeiten, die es ja jetzt aktuell gibt über Kupferkabel, einfach auszugleichen. Das schafft man nicht, wenn man eine normale Kupferleitung hat. Darum ist es sehr wichtig. Aber auch gerade für den ländlichen Raum sind ja auch Mobilfunkanbieter, das ist auch ein Thema, dabei auf 5G, 6G, 7G hoch zu skalieren, damit man eben auch da diese Geschwindigkeiten da reinkriegt.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil man unterschätzt das doch, weil auch manche andere Berufe, man denkt das gar nicht, die brauchen noch so einen größeren Upload auch für Arbeiten, auch Homeoffice, und die dann auch nicht zurechtkommen tatsächlich, weil die so bestimmte Strukturen und sowas brauchen. Ich aus dem Bekanntenkreis kenne das selber, die achten wirklich schon sehr, sehr auf den Internetanbieter und was für Leitungen die da auch haben. Und meistens, wenn irgendwo Glasfaser wirklich dann ist, dann gucken sie auch, dass sie wirklich diesen Anschluss auch haben, weil denen das auch wirklich sehr wichtig ist. Und man merkt ja auch, Deutschland hängt ja auch wirklich so ein bisschen hinterher, was das angeht. Vielleicht haben Sie da auch noch mal so ein bisschen eine Meinung zu, gerade in Bezug zu anderen Ländern, wie Deutschland da so ein bisschen hinterherhängt.
Ja, wir müssen einfach auch einmal feststellen, dass Deutschland den Luxusbaustandard gewählt hat. Ja, also in anderen Ländern, ich sag mal auch in Osteuropa, wo die uns teilweise schon voraus sind mit Glasfaserausbau, hängt das auch damit zusammen, dass die Leitung, aber auch in Spanien sieht man das, wer schon mal in Mallorca gewesen ist, der sieht überall diese Überlandleitungen, die von Haus zu Haus gespannt werden. Das geht natürlich im Ausbau viel schneller, verschandelt aber so ein bisschen das Stadtbild, und das möchte man in Deutschland nicht. Deshalb hat man sich eben für diesen Luxusstandard entschieden und sagt, wir bringen alles unter die Erde, nur an parzellenweise vielleicht nochmal Überland, aber ansonsten ist das eben der Grund, warum wir da hinterherhinken. Das kann man jetzt jeder für sich differenziert sehen. Ich glaube, wir haben einfach in Deutschland diesen Anspruch und deshalb dauert es ein bisschen länger und ist auch um einiges teurer als das, wie es in anderen Ländern, auch in Europa, läuft.
Ja, dann muss man überlegen, okay, wie will man es denn eigentlich haben? Ne?
Das ist richtig.
Wenn wir Statistiken uns anschauen, liegt Deutschland weit hinter Litauen.
Muss man sich mal wirklich denken.
Ich nenne mal einfach ein paar Länder, Spanien, Rumänien, Frankreich. Wir gehören mit Abstand zu den schlechtesten Ländern, die eigentlich, wo man eigentlich denkt, Deutschland ist in vielen voraus. Platz 40, glaube ich, liegen die.
Ich finde, das ist sehr, 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 sehr erschreckend zu sehen. Deswegen ist es umso wichtiger auch, was sie an Arbeit leisten, dass das auch ein bisschen vorankommt und auch, glaube ich, so ein bisschen Deutschland wieder ein bisschen auch in Internet ein bisschen voranbringt, gerade was Technik und sowas angeht. Hängen wir doch ein bisschen mehr hinterher, gerade was Mobilfunk und all sowas angeht. Es gibt doch noch sehr, sehr viele Funklöcher. Manchmal, gerade hier auf dem Land, kennt man die Funklöcher schon. Ja. genau, Sie hatten das eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Es geht auch so ein bisschen gerade so Lieferengpässe. Manchmal so, wie viel Improvisation steckt so in eurem Alltag und wie verläuft er wirklich und wie verläuft alles wirklich nach Plan?
Naja, der Plan ist ja schon gezeichnet worden vorab, wie wir die Trasse bauen sollen und was für Verbände wir reinlegen sollen, welche Farbe vom Rohr bekommt welches Haus. Das ist alles schon quasi vorab geplant worden. Und das sollte schon auch so gebaut werden, um einfach irgendwelche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Was natürlich dabei schiefgehen kann, ist, dass es dann diesen Verband im Lager nicht gibt. Dann kann man natürlich auch nicht weiterbauen. Das ist verständlich, aber wir nehmen jetzt mal irgendwelche Platten raus und da baggern wir jetzt und dann haben wir auf einmal irgendein Telekom-Papierkabel getroffen. Das ist ein uraltes Kabel. Das können eigentlich auch nur Spezialisten, die seit 40 Jahren im Unternehmen bei der Telekom tätig sind, reparieren. Und da ist es natürlich dann so, okay, jetzt müssen wir erstmal den Schaden melden. Dann muss da reagiert werden. Dann muss jemand rauskommen. Wir hoffen, dass es immer in demselben Tag passiert. Aber wenn es 2-3 Tage später ist, dann kann man da natürlich nicht weiterbauen. Es wird abgesperrt und bis das repariert wird, das dauert halt, ne? Und da müssen wir dann halt gucken, dass die Improvision dann so weit ist, dass wir sagen, okay, hey, haben wir noch Alternativstrecken? Sind unsere Teams noch in einem anderen Bereich oder in einem anderen Abschnitt, wo wir gerade die 2 Tage unterstützen können? Und ja, dann ist halt wirklich die Improvision gefragt und die Reaktionszeit natürlich. Aber in den meisten Fällen immer erstmal ruhig bleiben, ne? Mhm. Passiert. Das ist einfach. Wir hatten jetzt als ein Beispiel Montag ein Papierkabel der Telekom bei, ich glaube, das war 15 oder 20 Zentimeter Oberkante Pflaster. Mhm. Und da muss man sich natürlich auch fragen, warum wird das bei so einer Höhe verlegt, ne? Ist natürlich ein uraltes Kabel. Was wurde vor 20, 30 Jahren so verlegt? Mhm. Das hinterfragt man einfach nicht mehr. Das ist passiert. Mhm. Man lässt es reparieren und dann ist auch alles wieder gut, ne?
Ja, ich glaube, das ist mehr als menschlich, dass sowas auch mal passieren kann.
Genau. Was ich noch anschließend dazu sagen kann, ist halt, dass Baustellen immer Überraschungen mit sich bringen. der Jethula hatte vorhin einige Punkte schon erwähnt, was wir natürlich nicht vergessen müssen, wir sind immer noch ein Wirtschaftsunternehmen. Wir machen es nicht, weil wir eine Hilfsorganisation sind oder weil wir ein Verein sind, sondern wir haben immer noch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Und bei so zumindest bei Überraschungen kommen wir sehr oft auch, was das Wetter betrifft. Müssen wir sehr gut improvisieren, gerade was Schlechtwetter, was Winter betrifft. Und da muss man natürlich auch sehr gut vorbereitet sein, gut reagieren können. Wenn die, wie heute, es nieselt, die Kolonnen können nicht arbeiten. Was passiert dann? Wie arrangieren wir die nächste Woche? Und da sind wir auch eigentlich ziemlich gut aufgestellt, sprich gut vorbereitet.
Sie auch im Winter Baustellen jetzt gerade, Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, also ich gehe davon aus, dass Sie auch welche im Winter haben, das bringt ja auch nochmal so ein bisschen Improvisationstalent mit sich.
Richtig, das haben wir ziemlich früh gemerkt, wo wir quasi als Tiefbauunternehmen gestartet sind, dass wir eigentlich, wenn wir ein klassisches Tiefbauunternehmen sein wollen und bleiben wollen, dass wir natürlich sehr, sehr, sehr an das Wetter gebunden sind und dann auch die Gegebenheiten gebunden sind. Daraufhin haben wir uns entschlossen, dass wir nicht nur den Tiefbau machen. Deshalb haben wir dann Entstörungen mit angeboten, wo man dort mit natürlich anderen Möglichkeiten, bei so auch schlechtem Wetter zu arbeiten, oder auch die Inhouse-Verkabelung, wo man sagt, okay, im Winter können wir zumindest dann auch den Innenbau oder Innenausbau voranbringen.
Auf jeden Fall finde ich auch sehr wichtig. Gibt es auch Tage, an denen ihr vielleicht mehr so mehr Problemlöser seid oder auch Entstörungslöser als Bauunternehmen?
Ja, ich hatte es ja vorhin schon bei den anderen Fragen mal so ein bisschen erwähnt gehabt. Mhm. Definitiv, wir koordinieren halt mit, zum Teil unterstützen wir nicht nur die Netzbetreiber und die Energievorsorger, Kommunen, Anwohner und Subunternehmer. Wir versuchen halt nicht nur unsere quasi unsere Abläufe zu optimieren, sondern geben das natürlich auch unseren Partnern mit, sprich die Netzbetreibern, Versorgern oder Kommunen und auch natürlich zum Teil auch Einwohner oder Anwohner. Ja.
Das war's auch schon wieder von der neuen Folge von Die Macher aus Lemgo. Wenn euch die Story gefallen hat, abonniert gern den Podcast, teilt ihn mit in den Netzwerken und supportet die Menschen, die unsere Region wirklich nach vorne bringen. Du kannst jemanden, der hier unbedingt rein muss, schreibt, wir sind immer noch auf der Suche nach echten Machern. Bis zur nächsten Folge. Bleibt ruhig, bleibt mutig. Vor allem macht einfach.